Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. Wer verstehen will, warum Israel existiert und existieren darf, sollte sich die Geschichte dieses Landes ansehen. Nicht ab 1948, nicht ab 1967, sondern ab etwa 1200 vor Christus, also bevor der Islam überhaupt entstanden ist. Dazu eine kurze Einordnung. Seit wann gibt es eigentlich Judentum, Christentum und Islam?
Das Judentum ist die älteste der drei monotheistischen Religionen. Seine Wurzeln reichen über 3000 Jahre zurück, mit ersten Spuren schon um 1200 vor Christus, deutlich vor der Zeit des Königreichs Israel. Das Christentum entstand im ersten Jahrhundert nach Christus aus jüdischem Kontext, durch die Lehren Jesu von Nazareth. Der Islam wurde im 7. Jahrhundert nach Christus gegründet. Der Prophet Mohammed erhielt seine ersten Offenbarungen laut islamischer Überlieferung im Jahr 610, also etwa 600 Jahre nach Jesus, und fast 1600 Jahre nach den ersten jüdischen Traditionen.
Wie und wann ist das Volk Israel eigentlich entstanden? Was sagt die Bibel? Und was sagen archäologische Funde? Gab es schon immer ein Land namens Israel?
Zwischen Glaube und Geschichte gibt es Unterschiede, aber auch Überschneidungen. Biblisch beginnt die Geschichte Israels mit Abraham, dem mythischen Stammvater, der laut Überlieferung um 1800 vor Christus lebte. Er gilt als Urvater des Volkes Israel, ebenso wie Isaak und Jakob, der später den Namen Israel erhält. Die Bibel erzählt auch vom Auszug aus Ägypten, dem Exodus, der stark identitätsstiftend ist. Historisch ist diese Erzählung jedoch nicht belegbar. Es gibt keine archäologischen Beweise für ein solches Großereignis. Trotzdem prägte sie das kollektive Selbstverständnis über Jahrtausende. Greifbar wird das Volk Israel erst im späten 13. oder frühen 12. Jahrhundert vor Christus. Die erste außerbiblische Erwähnung stammt von der Meremta-Stele, ca. 1208 vor Christus, einer ägyptischen Inschrift, in der Israel als Gruppe in Kanaan genannt wird. Ab etwa 1000 vor Christus formte sich ein israelitisches Staatswesen mit dem Vereinigten Königreich unter Saul, David und Salomo. König David machte Jerusalem zur Hauptstadt und unter seinem Sohn Salomo entstand der erste Tempel, das spirituelle Zentrum des Judentums. Diese sogenannte erste Tempelperiode war prägend für jüdische Identität und Religionspraxis. Nach Salomos Tod zerfiel das Reich in zwei Teile: Israel im Norden, Juda im Süden. Der Name Israel war also früh nicht nur ein biblischer Begriff, sondern auch geopolitische Realität, lange vor dem Entstehen des Christentums oder des Islam.
Was genau war Kanaan?
Kanaan war die historische Bezeichnung für das Gebiet, in dem später Israel entstand, also Teile des heutigen Israel, der palästinensischen Gebiete, Libanon, Syrien und Jordanien. In der Bibel ist Kanaan das verheißene Land, das Gott Abraham versprach. Historisch war es kein einheitlicher Staat, sondern ein Patchwork aus Stadtstaaten und Völkern, darunter Kanaaniter, Amoriter und Hethiter. Das Volk Israel siedelte später genau dort und entwickelte in diesem bereits bewohnten Raum eine eigene religiöse und nationale Identität. Kanaan war auch der kulturelle und geografische Ursprung des alten Israel, lange vor der Gründung anderer Weltreligionen.
Was geschah dann nach dem Zerfall des Königreichs? Was passierte mit Israel und Juda und was bedeutete das für das jüdische Volk?
Nach dem Tod Salomos, etwa 930 vor Christus, zerfiel das Vereinigte Königreich in zwei Staaten: Israel im Norden, Juda im Süden mit Jerusalem als Hauptstadt. Beide Reiche waren politisch instabil, oft in Konflikten mit Großmächten wie Assyrien, Babylon oder Ägypten. 722 vor Christus wurde das Nordreich Israel von den Assyrern erobert und zerstört. Ein großer Teil der Bevölkerung wurde verschleppt oder assimiliert. Diese verlorenen 10 Stämme verschwanden weitgehend aus der Geschichte. Das Südreich Juda konnte sich noch über ein Jahrhundert halten. Doch 586 vor Christus kam auch hier das Ende. Die Babylonier unter Nebukadnezar zerstörten Jerusalem, plünderten den Tempel und deportierten die Elite nach Babylon. Dieser Einschnitt, bekannt als babylonisches Exil, war traumatisch. Das politische Zentrum war vernichtet, der Tempel lag in Trümmern und große Teile der jüdischen Bevölkerung lebten erstmals dauerhaft in der Diaspora. Und doch, die religiöse Identität blieb. Gerade im Exil begannen Juden, ihre Texte zu sammeln, sich als Glaubensgemeinschaft neu zu organisieren und die Hoffnung auf Rückkehr lebendig zu halten.
Wer waren eigentlich die Assyrer und die Babylonier? Gibt es diese Völker heute noch? Und warum hatten sie es auf Israel und Juda abgesehen?
Die Assyrer und die Babylonier waren mächtige Reiche im alten Orient, lange vor der Geburt des Islam, lange vor der arabischen Eroberung. Assyrien lag im Gebiet des heutigen Nordirak. Im 9. bis 7. Jahrhundert vor Christus war es die dominierende Militärmacht der Region, brutal, effizient und expansiv. 722 vor Christus zerstörte Assyrien das Nordreich Israel als Teil seiner Strategie, rebellische Vasallenstaaten auszuschalten und Gebiete direkt zu kontrollieren. Babylonien lag weiter südlich, im heutigen Zentralirak. Nach dem Fall Assyriens stieg Babylon unter König Nebukadnezar II. Zur neuen Großmacht auf. 586 vor Christus zerstörten die Babylonier Jerusalem und den Tempel. Auch hier ging es um Machtpolitik. Juda hatte sich gegen die babylonische Vorherrschaft aufgelehnt und wurde bestraft. Ob es diese Völker heute noch gibt? Ethnisch gesehen, nein. Die Assyrer und Babylonier sind im Lauf der Jahrhunderte in anderen Kulturen aufgegangen, vor allem durch Eroberungen, Vermischung und Islamisierung. Staatlich und religiös existieren sie nicht mehr. Allerdings gibt es heute noch kleine christliche Gruppen im Nahen Osten, etwa Chaldäer und Assyrer, die sich kulturell auf diese alten Zivilisationen beziehen. Aber sie haben mit den damaligen Großreichen nichts mehr gemeinsam außer dem Namen.
Wir sprechen oft von der jüdischen Diaspora. Aber was bedeutet das eigentlich genau?
Das Wort Diaspora kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Zerstreuung. Gemeint ist die Zerstreuung eines Volkes außerhalb seines ursprünglichen Heimatlandes. Für das Judentum beschreibt Diaspora die Situation, in der Juden nicht mehr in ihrem angestammten Land, also Israel bzw. Juda, leben, sondern über viele Länder verstreut sind. Die erste große Diaspora begann mit der babylonischen Gefangenschaft ab 586 vor Christus, also nach der Zerstörung Jerusalems. Aber auch vorher lebten schon jüdische Gemeinden im Ausland, etwa in Ägypten. Über die Jahrhunderte entstand eine weltweite jüdische Präsenz, von Babylon bis Rom, von Spanien bis Persien. Doch eines blieb konstant, die Erinnerung an das Land Israel und die Hoffnung auf Rückkehr. Diaspora bedeutet also nicht nur geografische Zerstreuung, sondern auch ein Leben im Spannungsfeld zwischen Herkunft, Identität und fremder Umgebung.
Und wie und wann kam es zur Rückkehr aus dem Exil? Also, wie gelangten die Juden nach der babylonischen Vertreibung wieder zurück in ihr Land?
Die Rückkehr begann im Jahr 538 vor Christus, als der Perserkönig Kyros der große Babylon eroberte. Anders als die Babylonier setzte Kyros auf religiöse Toleranz und politische Stabilität durch Integration. Er erlaubte den vertriebenen Völkern, darunter auch den Juden, in ihre Heimat zurückzukehren und ihre Tempel wieder aufzubauen. Für das jüdische Volk war das ein Wendepunkt. Ein Teil der Exilanten kehrte nach Juda zurück, vor allem nach Jerusalem. Dort begannen sie ab etwa 520 vor Christus mit dem Wiederaufbau des Tempels. Der sogenannte Zweite Tempel wurde 515 vor Christus vollendet. Diese Phase markiert den Beginn der sogenannten Zweiten Tempelperiode. Jerusalem wurde wieder religiöses Zentrum, aber politisch blieb Juda ein persischer Vasallenstaat. Nicht alle Juden kehrten zurück, viele blieben in Babylon, Ägypten oder Persien. So entstand eine dauerhafte, lebendige Diaspora, parallel zum jüdischen Leben im Land Israel.
Konnten die Juden nach ihrer Rückkehr aus dem babylonischen Exil in Juda eigentlich wieder in Frieden leben?
Kurz gesagt, nicht wirklich dauerhaft und nie völlig unabhängig. Nach der Rückkehr durften sie zwar ihren Tempel in Jerusalem wieder aufbauen und ihre religiösen Bräuche pflegen, aber sie standen unter persischer Kontrolle und später unter wechselnden Fremdherrschaften. Erst Persien, dann die Griechen, schließlich die Römer. In der zweiten Tempelperiode, ab 515 vor Christus, lebten die Juden zwar wieder im Land, aber unter ständiger politischer Abhängigkeit. Zudem gab es interne Konflikte zwischen religiösen Gruppen, Reformern und Traditionalisten. Besonders unter griechisch-hellenistischer Herrschaft wurde es schwierig. Viele Juden fühlten sich kulturell und religiös unter Druck gesetzt. Tempelrituale wurden gestört oder verboten, jüdische Gesetze unterdrückt. Das führte schließlich zum Makkabäeraufstand im 2. Jahrhundert vor Christus, einem der wenigen Momente, in denen Juden sich ihre politische Unabhängigkeit kurzzeitig zurückerobern konnten. Fazit: Die Rückkehr ins Land bedeutete religiöse Erneuerung, aber keinen dauerhaften Frieden. Das jüdische Volk blieb über Jahrhunderte hinweg unter Fremdherrschaft und musste seine Identität immer wieder behaupten.
Wie hieß das Land nach der Rückkehr aus dem Exil eigentlich? War es noch Israel oder nur noch Juda? Und was war mit dem Norden, also dem ehemaligen Reich Israel? Gehörte das jetzt einfach den Assyrern?
Nach dem Zerfall des Vereinigten Königreichs im 10. Jahrhundert vor Christus existierten zwei getrennte Reiche. Israel im Norden, Juda im Süden mit Jerusalem als Hauptstadt. Als 722 vor Christus das Nordreich Israel von den Assyrern erobert wurde, hörte es als eigenständiger Staat auf zu existieren. Die Bevölkerung wurde zum Teil verschleppt, assimiliert oder zerstreut. Das Gebiet ging direkt in assyrische Provinzverwaltung über. Die verlorenen 10 Stämme des Nordreichs verschwanden aus der Geschichte. Nach der babylonischen Eroberung wurde später auch Juda als politischer Staat ausgelöscht. Doch als die Perser im Jahr 538 vor Christus die Region übernahmen, durften die Juden in Juda wieder siedeln, allerdings unter persischer Aufsicht. Der Name Juda blieb dabei bestehen, zumindest im jüdischen Selbstverständnis. Die Bezeichnung Israel war ab diesem Zeitpunkt eher ein religiöser und kultureller Begriff für das ganze Volk, unabhängig von geografischen Grenzen. Politisch gesehen aber war Juda der Rest des ehemaligen Landes, kleiner, verletzlicher, aber identitätsstiftend.
Was genau war eigentlich der Makkabäeraufstand? Und warum ist er für das jüdische Selbstverständnis bis heute so wichtig?
Der Makkabäeraufstand war ein jüdischer Widerstand gegen religiöse Unterdrückung durch die griechisch-hellenistische Herrschaft, genauer gegen das Seleukidenreich unter König Antiochos IV. Epiphanes. Dieser ließ ab etwa 167 vor Christus jüdische Bräuche verbieten. Die Tora wurde verboten, der Sabbat durfte nicht mehr gehalten werden und im Tempel wurde ein Altar für Zeus errichtet, inklusive Schweineopfern. Das war für viele Juden eine offene Entweihung, ein Angriff auf ihre religiöse Identität. Eine Priesterfamilie aus dem Ort Modiin, angeführt von Mattathias und später seinem Sohn Juda Maccabi, rief zum Aufstand auf. Trotz militärischer Unterlegenheit gelang es den Makkabäern, die Seleukiden aus Jerusalem zu vertreiben. Der Tempel wurde gereinigt und neu geweiht. Das ist der Ursprung des Chanukka-Festes, das bis heute an diese Tempelwiederweihung erinnert. In der Folge errichteten die Makkabäer eine jüdische Dynastie, die Hasmonäer, und regierten das Land etwa 100 Jahre lang als weitgehend unabhängiger Staat. Erst mit dem Eingreifen der Römer im Jahr 63 vor Christus endete diese Phase jüdischer Souveränität. Fazit: Der Makkabäeraufstand war nicht nur ein militärischer Erfolg, sondern ein Akt der Selbstbehauptung, religiös, kulturell und politisch. Er zeigt, dass jüdische Identität nicht nur überlebt hat, sondern aktiv verteidigt wurde.
Was genau passierte, als die Römer ins Spiel kamen? Wie veränderte ihr Eingreifen die Situation für die Juden?
Im Jahr 63 vor Christus marschierte der römische Feldherr Pompeius in Jerusalem ein. Das war das Ende der weitgehenden Unabhängigkeit unter der Hasmonäischen Dynastie und der Beginn der römischen Herrschaft über Judäa. Zunächst war Judäa ein sogenanntes Klientelkönigreich, formal eigenständig, aber politisch abhängig von Rom. Später wurde es zur direkten römischen Provinz. Ein zentraler Akteur dieser Übergangszeit war Herodes der Große, ein von den Römern eingesetzter König, der zwar nicht jüdischer Herkunft war, aber mit großem Prunk den Tempel in Jerusalem ausbauen ließ. Der berühmte Herodianische Tempel geht auf ihn zurück. Doch unter der Oberfläche wuchs der Unmut. Viele Juden lehnten die römische Herrschaft ab, sahen Herodes als fremden Machthaber und fühlten sich religiös wie politisch unterdrückt. Dieser Spannungsbogen mündete schließlich in mehreren Aufständen mit katastrophalen Folgen. Der bedeutendste, der jüdische Krieg ab dem Jahr 66 nach Christus, bei dem es zur völligen Eskalation kam.
Was genau war der jüdische Krieg im Jahr 66 nach Christus? Und führte dieser Konflikt tatsächlich zur Zerstörung des Zweiten Tempels?
Ja, der sogenannte jüdische Krieg von 66 bis 73 nach Christus war ein entscheidender Wendepunkt in der jüdischen Geschichte. Er begann als Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht, ausgelöst durch hohe Steuern, religiöse Spannungen und politische Willkür. Viele Juden sahen die römische Herrschaft als unerträglich, sowohl politisch als auch geistlich. Der Widerstand formierte sich in verschiedenen Gruppen, unter anderem den Zeloten, die radikal gegen Rom kämpften. Rom reagierte mit brutaler Härte. Der römische Feldherr Vespasian und später sein Sohn Titus führten die Gegenoffensive. Im Jahr 70 nach Christus stürmten die Römer Jerusalem, nach monatelanger Belagerung, Hungersnot und innerjüdischen Kämpfen innerhalb der Stadt. Der Höhepunkt: Der zweite Tempel wurde vollständig zerstört. Er brannte lichterloh. Ob absichtlich oder im Chaos des Kampfes, ist bis heute umstritten. Fest steht, der Tempel, das Zentrum jüdischer Religion, Kult und Identität, war vernichtet. Nur ein Teil der westlichen Stützmauer blieb stehen, heute bekannt als die Klagemauer, Westmauer. Das war nicht nur ein militärischer Verlust, sondern ein religiöser Schock, vergleichbar mit dem Ende einer Weltordnung. Der Krieg endete erst 73 nach Christus mit dem Fall der Festung Masada, wo sich die letzten jüdischen Widerstandskämpfer verschanzt hatten und am Ende lieber Selbstmord begingen, als in römische Gefangenschaft zu geraten. Fazit: Der jüdische Krieg war der Beginn der zweiten großen Diaspora. Das jüdische Volk wurde zerstreut, erneut, aber es blieb nicht verschwunden. Der Glaube und die Verbindung zum Land blieben erhalten.
Und was passierte danach mit dem Land selbst? Was machten die Römer mit Judäa nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels?
Nach dem jüdischen Krieg blieb das Land zunächst unter römischer Kontrolle, als Provinz Judäa. Doch der nächste große Einschnitt kam wenige Jahrzehnte später, der Bar Kochba-Aufstand von 132 bis 135 nach Christus. Dieser Aufstand war ein letzter Versuch, ein unabhängiges jüdisches Gemeinwesen zu errichten, unter dem Anführer Simon Bar Kochba, der von vielen als Messias gesehen wurde. Zunächst hatten die Rebellen Erfolg. Sie eroberten Teile des Landes zurück und errichteten eine Art Schattenstaat. Doch Rom schlug mit aller Härte zurück. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, hunderttausende Juden wurden getötet oder versklavt und Rom beschloss, das jüdische Volk endgültig auszulöschen, zumindest politisch. Das Land Judäa wurde in Syria Palästina umbenannt, eine gezielte Maßnahme, um jede Verbindung zur jüdischen Geschichte auszulöschen. Der Name Palästina wurde ausgerechnet von den alten Feinden Israels abgeleitet, den Philistern, ein Volk, das zu diesem Zeitpunkt längst verschwunden war. Jerusalem wurde zur römischen Kolonie Aelia Capitolina erklärt und Juden wurde der Zutritt zur Stadt verboten, sogar zu religiösen Festen. Fazit: Was folgte, war keine zufällige Eroberung, sondern bewusste Identitätsauslöschung. Ein Land mit tausendjähriger jüdischer Geschichte wurde umbenannt, umgeschrieben und fremdbesetzt. Doch die jüdische Verbindung zum Land Israel blieb, über Generationen hinweg, trotz Vertreibung, Verbot und Diaspora.
Du hast gesagt, die Römer benannten das Land in Syria-Palästina um, in Anlehnung an die Philister. Wer waren diese Philister eigentlich? Und warum waren sie Feinde Israels?
Die Philister waren ein Volk, das etwa im 12. Jahrhundert vor Christus an der Küste Kanaans siedelte, im Gebiet des heutigen Gazastreifens. Sie gehörten vermutlich zu den sogenannten Seevölkern, also Gruppen, die aus dem ägäischen Raum, vielleicht Kreta oder Mykene, eingewandert waren. Die Bibel beschreibt sie als erbitterte Feinde Israels, besonders in der Frühzeit der israelitischen Stammesbildung. Bekannte biblische Geschichten wie David gegen Goliath spielen genau in diesem Kontext. Goliath war ein Philisterkrieger und die Auseinandersetzungen zwischen beiden Völkern prägten das frühe Königtum Israels. Die Philister hatten eigene Städte, darunter Gaza, Aschkelon, Aschdod, Gat und Ekron, und waren kulturell wie sprachlich keine Semiten, also keine Völker des Nahen Ostens, sondern eher europäisch geprägt. Ab dem 7. Jahrhundert vor Christus verschwinden die Philister langsam aus der Geschichte. Sie wurden von den Assyrern unterworfen, später von den Babyloniern. Ihre Identität löste sich auf, sie gingen in anderen Kulturen auf. Als die Römer im Jahr 135 nach Christus das jüdische Land in Syria Palästina umbenannten, taten sie das mit Absicht. Sie wollten eine Verbindung zur historischen Feindschaft und ein symbolisches Auslöschen jüdischer Kontinuität. Das war kein Zufall, sondern ein ideologischer Akt.
Da haben uns die Römer ja ganz schön was eingebrockt. Aber warum eigentlich? Warum wollten die Römer die Juden auslöschen? Politisch, kulturell, sogar namentlich.
Die Römer wollten nicht das Judentum als Religion auslöschen. Sie wollten den jüdischen Widerstand brechen. Denn im Unterschied zu anderen Völkern des Imperiums ließen sich die Juden nicht einfach unterwerfen. Sie verweigerten Götzenkult, akzeptierten keine römischen Kaiser als gottgleich, hielten an eigenen Gesetzen, Ritualen und einem einzigen Gott fest. Und vor allem, sie rebellierten mehrfach, organisiert, entschlossen, mit religiösem Rückhalt.
Es klingt fast so, als hätten die Römer gewollt, dass sich die Juden den christlichen Gepflogenheiten fügen. Also ihre eigene Religion verleugnen und dem Christentum folgen. Wollten sie wirklich nur den Widerstand brechen oder die Juden selbst auslöschen?
Zur Zeit der großen Aufstände, insbesondere während des jüdischen Kriegs und des Bar Kochba-Aufstands, war das Christentum noch keine römische Staatsreligion. Die Römer kämpften also nicht für das Christentum, sondern für die Stabilität ihres Imperiums. Ihr Ziel war es, jede Form von Widerstand zu brechen, nicht eine Religion durch eine andere zu ersetzen. Aber der jüdische Widerstand war untrennbar mit dem Glauben verbunden. Deshalb geriet die Religion automatisch ins Visier, auch wenn es offiziell nicht um deren Vernichtung ging. Später, Als das Christentum ab dem 4. Jahrhundert nach Christus zur römischen Staatsreligion wurde, verschob sich das Machtverhältnis. Dann geriet das Judentum auch ideologisch stärker unter Druck. Nicht mehr nur als Aufstandsrisiko, sondern als theologische Konkurrenz zur offiziellen Lehre. Doch in der Zeit der Namenslöschung, Syria Palästina, ging es den Römern primär um politische Kontrolle, um das Ende des jüdischen Anspruchs auf Eigenstaatlichkeit. Nicht zwingend um die physische Vernichtung aller Juden.
Okay, dann machen wir weiter mit dem Bar Kochba-Aufstand.
Nach dem Bar Kochba-Aufstand im Jahr 135 nach Christus war für Rom Schluss. Die Antwort war brutal und eindeutig. Jerusalem wurde zerstört und umbenannt. Juden wurde der Zutritt verboten. Das Land erhielt einen neuen Namen, Syria Palästina, als gezielter Akt der Entjudisierung. Rom wollte keine weitere Rebellion und setzte auf identitäre Auslöschung. Das Judentum als spirituelle Kraft überlebte, aber als politische, souveräne Größe sollte es von der Landkarte verschwinden.
Nun gut, und wie ging es dann weiter mit Syria Palästina? Was passierte mit dem Land nach der römischen Zerstörung?
Nach der römischen Phase übernahm das Oströmische Reich, auch Byzanz genannt, die Kontrolle über Syria Palästina. Das geschah ab dem 4. Jahrhundert nach Christus, als das Römische Reich christlich wurde. Jerusalem wurde zu einer christlichen Pilgerstätte, besonders durch die angeblichen Funde rund um das Grab Jesu. Doch für Juden blieb die Lage prekär. Der Zugang zu Jerusalem blieb lange verboten, jüdische Rechte wurden weiter eingeschränkt, der Tempelberg blieb zerstört und wurde nicht wieder aufgebaut. Viele Juden lebten trotzdem weiterhin im Land, vor allem in Galiläa mit eigenen Gemeinden, Schulen und religiösem Leben. Dort entstand im 4. bis 5. Jahrhundert der Jerusalemer Talmud, ein Zeichen dafür, dass jüdische Gelehrsamkeit im Land weiterlebte. Diese byzantinische Phase dauerte bis ins 7. Jahrhundert, bis zur nächsten Zäsur, der islamischen Eroberung, die das Land erneut grundlegend veränderte, religiös, kulturell und geopolitisch.
Fassen wir zusammen. Israel war da, nicht erst seit 1948. Die jüdische Geschichte im Land ist keine Unterbrechung, sondern ein langer, komplexer Verlauf. Von Blütezeiten und Zerstörung, von Exil und Rückkehr, von religiöser Tiefe und politischer Selbstbehauptung. Wer erst ab dem 7. Jahrhundert, also ab dem Aufkommen des Islam, zu zählen beginnt, blendet fast 2000 Jahre jüdischer Geschichte aus. Und genau das ist der Punkt. Wer das Jüdische aus der Geschichte dieses Landes herausrechnet, führt keine Diskussion über Politik, sondern betreibt Geschichtsverdrängung. Denn das jüdische Volk hat das Land Israel nicht erobert. Es hat es nie ganz verlassen. In der nächsten Folge geht es darum, was passierte, als eine neue Religion ins Land kam. Und wie sich mit der islamischen Eroberung im 7. Jahrhundert die Machtverhältnisse erneut verschoben.
Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @jewisimportant. Bis zur nächsten Folge.